So, wir haben also jetzt, die Aufgabenträger sind dann letzten Endes gefordert, diese Standards, die wir erarbeitet haben, dann auch verbindlich festzuschreiben für ihre Gebiete, das auch in den Nahverkehrsplan entsprechend einzubringen, ihre Förderrichtlinien entsprechend anzupassen. Das tun die auch. Die sagen, kriegt nur noch Förderung, wenn ihr dem HVV-Standards entspricht. Und wir stehen natürlich vor der großen Herausforderung, wie kommen wir jetzt zu Prioritäten, was den Ausbau angeht, also Kategorisierung. Es geht nicht zu sagen, das ist eine Haltestelle barrierefrei Klasse 1, sondern es geht darum, die wird zuerst gebaut, dann die, dann die, dann die. Das ist eine andere Philosophie, die dahinter steht. Und wir müssen halt diese Maßnahmenpläne und Ausbauprogramme auf den Weg bringen. Das bedarf einer gewissen politischen Diskussion. Die führen aber nicht wir, sondern die führen die Aufgabenträger und wir unterstützen dabei nur. Wichtiges Thema, was damit im Zusammenhang steht, ist das Thema Haltestellenkataster. War in Deutschland auch heiß diskutiert, weil das ist auch nicht so mal etwas, was sie aus dem Handgelenk machen. Auch bei uns wurde scharf kritisiert oder diskutiert, muss man denn überhaupt ein Haltestellenkataster aufstellen? Ich sagte vorhin 10.000 Haltestellen, die müssen abgefahren werden, die müssen erhoben werden, da muss gemessen werden, das Ganze muss in die Datenbank kommen. Fliegenschiss, gar nicht schlimm. Was richtig schlimm ist, halten Sie das Kataster auf dem aktuellen und auf dem Laufenden. Das heißt, wir reden nicht davon, dass wir das Geld einmal in die Hand nehmen. Wir reden davon, dass wir dieses Geld kontinuierlich immer wieder in die Hand nehmen müssen. Und das ist schon eine dicke Nuss gewesen, die wir da zu knacken haben. Wir haben beim HVV eine Haltestellendatenbank, die wir jetzt im Haltestellenkataster ertüchtigen. Dafür haben wir jetzt eine Erhebungs-App erstellen lassen, also und eine europaweite Ausschreibung durchgeführt, weil wir reden ja hier bummelig mit allen Ertüchtigungen von 200.000 Euro, die wir ausgeben müssen, alleine um zu wissen, wie sieht es da eigentlich draußen aus und diese Daten, also mit Ertüchtigung, Haltestellen, Datenbankerhebung und so weiter. Und wir haben auch den Aufgabenträgern abbringen können, dass wir neben dieser Bestandsaufnahme, die wir jetzt im April starten und die bis Ende des Jahres eigentlich abgeschlossen sein soll, auch gleich eine Folgeausschreibung in 2022 mit ausgeschrieben haben. Um gleich zu sagen, wir wissen, wir sind mit dem ersten Tag, wird das Ding wieder immer unaktueller, weil sich Änderungen ergeben, von denen wir nichts mitkriegen. Also wir müssen schon festlegen, dass wir zumindest 2022 hier besser Totalerhebung machen, um das wieder zu aktualisieren. Und die Zwischenzeit muss natürlich genutzt werden, sich nochmal richtig einen Kopf zu machen, wie man hier besser mit allen möglichen Parteien zusammengreifen, erarbeiten kann, um diese Daten zu bekommen. So, also wir haben jetzt diese Bestandsaufnahme, wir haben Befüllung des Haltestellenkatasters, dann gibt es halt diesen Soll-Ist-Abgleich mit unseren Standards, die wir ja für die Haltestellen schon definiert haben. Und daraus können wir natürlich auch gucken, wie groß ist denn der Handlungsdruck. Und da sitzen jetzt die zugegebenermaßen die Aufgabenträger auch ein bisschen nervös am Tisch und sagen, ihr erzählt uns aber jetzt nicht, dass 50% unserer Haltestellen nicht barrierefrei sind. Da sage ich immer, nee, das erzähle ich euch nicht. Ich würde euch sagen, dass 90% eurer Haltestellen nicht barrierefrei sind, was unsere Standards angeht. Und da haben die natürlich auch richtig Bammel vor, weil die setzen sich natürlich selber damit auch unter Druck. Trotzdem war es möglich, jetzt dieses Kataster durchzusetzen, weil alle eingesehen haben, ohne das geht es überhaupt nicht. Und wir müssen dann eben Prioritäten und Kategorien festlegen. So, und da haben wir schon mal angefangen, das wird nachher auch nochmal ein vertiefender Arbeitskreis sein, aber wir haben schon mal angefangen zu überlegen, wie könnte so etwas gehen. Auf der einen Seite ist klar, wir werden auf jeden Fall das Fahrgastaufkommen mit heranziehen, wenn es darum geht, welche Reihenfolge soll umgebaut werden. Also die Haltestellen, wo sehr viel ist, muss natürlich als erstes mit umgebaut werden. Es wird sicher eine Rolle spielen, ob es eine Umsteigehaltestelle ist, also auch welche Verkehrswege dadurch ermöglicht werden. Davon profitieren natürlich auch dann sehr viel kleinere Orte in der Fläche, wo vielleicht wenig Leute umsteigen, aber man sagen kann, nur wenn hier der barrierefreie Umstieg möglich ist, kann überhaupt eine bestimmte Fläche barrierefrei erschlossen werden. Point of Interest wollen wir natürlich auch berücksichtigen, also was sind besondere Ziele. Damit meine ich jetzt auch nicht nur touristische Ziele, sondern da geht es auch um Ärzte, Pflegeheime und so weiter und so fort. Ups, was ist das? Soll ich aufhören? Nein. Das werde ich sabotiert auch nicht, ne? Wird gleich geworfen auch nicht, ne? Gut. Ja, so. Windows funktioniert nicht mehr. Okay. Gut. Gut, ich versuche mal zurückzuspringen, weil diese Karte ist nochmal ganz interessant. Letzter Punkt steht nämlich Erreichbarkeiten mit dem ÖPNV. Wir sind zum Beispiel in der Diskussion, ja, das war's. In der Diskussion mit der Technischen Universität Hamburg-Harburg, da gibt es so gewisse Erreichbarkeitsmodelle, da kann man dann gucken, wie, in welchen Minuten kann man theoretisch einen bestimmten Ort erreichen und wie kann man überhaupt alles erreichen. Das kann man natürlich auch, wenn man eine Haltestellenkataster arbeitet, auch mit vor dem Hintergrund, welche barrierefreie Wegeverbindungen gibt es, kann man das ja auch machen, zu gucken, welche Orte lassen sich barrierefrei erreichen. Und auch das könnte für uns ein Ansatz sein, Prioritäten festzulegen. Achso, ja, das, sonst mache ich das am Dings, wenn das ist daran. Akku alle. So, für solche Fälle bin ich ja präpariert. Ich habe es ja auch in der Hand hier. Wir machen jetzt einfach mal so weiter, damit wir nicht so viel Zeit verlieren. So viele Folien hätte ich jetzt auch gar nicht mehr gehabt. Genau. Da sagte ich jetzt gerade eben ja schon vorhin schon.
Schieb die Meldung einfach beiseite. Lass sie stehen und nur beiseite schieben nach unten.
Gut, danke. Also Sachstand AK-Information. Ich sagte, wir steigen da jetzt richtig in die Diskussion mit allen ein. Wir haben im Vorwege, auch unterstützt durch Herrn Renz und Herrn Warntke, ein Gutachten erstellen lassen. Was ist denn sich so auf dem Markt zur Information für sehbehinderte und blinde Menschen sich so tut? Was sind so Trends, auf die wir achten müssen? Was setzt sich womöglich durch? Was sind so Anforderungen? Das haben wir jetzt mal zusammengestellt. Ich habe hier unten ganz groß drauf geschrieben, das ist noch kein Anforderungskatalog. Wir verpflichten uns nicht, das 1:1 zu übernehmen. Aber das ist unsere Arbeitsbasis. Mit denen gehen wir jetzt in die Gespräche mit den Verkehrsunternehmen und diskutieren. Dann guck mal das. Tut sich so am Markt, was passt denn da zu uns ganz gut, das sind die Bedürfnisse, wie können wir denen gerecht werden. Und dann gehen wir das halt in diesen Unterpunkten an, statische Fahrgastinformationen, Printmedien, digitale Informationssysteme. Und dann geht es natürlich auch ganz stark um die ganzen Themen Assistenzsysteme, Navigation und Information. Also wir haben ja gestern zum Beispiel auch das Thema Mehrfachhaltestelle diskutiert. Da sind wir ja mal gestartet mit Bus-ID, mit diesen Vorüberlegungen damals, die die Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg dann aufgegriffen hat. Und dieses Problem Mehrfachhaltestelle ist ja nach wie vor ein bisschen ungelöst. Aber da geht es dann vielleicht auch um ganz pragmatische Lösungen, dass wenn man, habe ich gestern so gedacht, wenn der Bus ansagen kann, weil er erkennt, dass da jemand ist, der mit ihm mitfahren will, dann kann natürlich diese Anforderung auch dazu dienen, dass der Busfahrer vorne ein Zeichen bekommt, dass jemand mitfahren will, ein blinder, sehbehinderter Mensch diesen Bus sucht. Und dann ist die beste Maßnahme immer noch, dass der Mensch aussteigt und auf die Straße geht und mal guckt und sagt, hier, ich bin, kann ich Ihnen helfen? Also solche Lösungen sind ja durchaus denkbar. Und wir können auch mit solchen Assistenzsystemen uns vorstellen, dass man zum Beispiel U-Bahn-Türen oder so etwas später mal öffnen kann, die heute ja nur dann geöffnet werden, wenn sie angefordert werden. Und wir wissen, dass es für blinde Menschen eben doch schwieriger ist, die so schnell zu finden. Und durch das ganze Thema Umweltschutz und Klimatisierung schließen die Türen mittlerweile auch zwischenzeitlich wieder, damit die Wärme oder beziehungsweise die Kälte im Sommer in den Fahrzeugen erhalten bleibt. Und auch dafür braucht man Lösungen. Und das wäre durchaus denkbar, wenn man solche Assistenzsysteme hat, dass man damit auch eine Tür steuern kann, auf die man gerade zugeht. Also das sind alles so Entwicklungen, die man im Hinterkopf haben muss. Und natürlich das ganze Thema mobile Endgeräte, wie wir Internet, also Fahrgastauskunft. Also woran wir zum Beispiel auch arbeiten, ist, dass die Fahrplanauskunft, die Betriebszustände der Aufzüge, die wir auch schon beauskunften können, auch bei der Fahrplanempfehlung gleich mit berücksichtigt. Das System weiß, also hoppla, du willst zu uns so fahren, das wäre der normale Weg gewesen, aber der Aufzug geht nicht, ich empfehle dir jetzt eine Alternativroute. Gut, das geht nicht, das geht auch nicht. Okay, dann muss ich. Nee, er will nicht mehr. Hat gesagt, hast genug geredet. Nein. Aber es sind jetzt eh nur noch 3 Folien. Ich kann das auch so machen. Gut. Ein Thema, was wir so noch nicht in Arbeitsgruppen gepackt haben, aber worüber wir nachdenken, was aus meiner Sicht in der allgemeinen Diskussion immer noch zu kurz kommt, ist das Thema Takte und Anschlüsse. Also ich finde, das gehört auch zur Barrierefreiheit, dass man mal überlegt, sind denn unsere Zeitpläne, unsere Fahrpläne überhaupt für Barrierefreiheit ausgelegt? Also man hat lange Zeit immer versucht, hier noch eine Minute rauszuholen, da noch eine Minute rauszuholen. Das heißt, die Umsteigezeiten haben sich verkürzt und so weiter. Häufig leiden darunter auch die Umsteige. Und es muss einfach erlaubt sein, vor dem Hintergrund Barrierefreiheit auch das nochmal in Frage zu stellen. ist natürlich auch nicht trivial, weil jede längere Fahrzeit kann unter Umständen bedeuten, dass wir einen zusätzlichen Fahrzeugumlauf brauchen. Das bedeutet einen zusätzlichen, nicht mal Fahrzeug, das ist nicht mal so schlimm, ist, bedeutet einen zusätzlichen Fahrer, der richtig ins Geld geht. Aber solche Diskussionen wird man in Zukunft sicher auch führen müssen. Und natürlich auch die ganze Frage alternative Bedienung. Und Sie werden es ja alle mit Spannung verfolgen, die Diskussion um autonomes Fahren. Auch etwas, was den ÖPNV durchaus revolutionieren kann, wenn es natürlich irgendwann Systeme gibt, in Großstädten vielleicht oder auf dem platten Land, da wären sie vielleicht sogar noch hilfreicher, wo dann autonom fahrende Fahrzeuge direkt zum Ort hinfahren, dann kriegt dieses ganze Thema auch nochmal eine ganz andere Dimension, weil dann wird es auch die Frage, wie löst man den Einstieg, eine ganz andere, weil es dann die klassische Haltestelle in dem Sinne womöglich gar nicht mehr gibt oder nur noch an bestimmten Stellen. Also da muss man auch gucken. Und wichtig auch, was das Gesetz so nicht fordert, aber was dazugehört, dass wir unser Personal sensibilisieren und entsprechend ausbilden, damit sie auch richtig mit mobilitätseingeschränkten Menschen umgehen und auch auf die Bedürfnisse stärker eingestellt sind. So, und jetzt nochmal ich mache das nur noch hiermit, aber auch ein paar Probleme, für die sie zum Abschluss jetzt sensibilisieren will, damit sie auch vielleicht ein bisschen mehr Mitleid mit uns kriegen, wenn wir was umsetzen müssen. Bei diesen ganzen Diskussionen müssen Sie wissen, das Personenbeförderungsgesetz wirkt nur auf die Aufgabenträger. Aber die Aufgabenträger sind nicht diejenigen, die die Haltestellen immer umbauen, sondern die Aufgabenträger sitzen auf den Fördermitteln. Und in der Regel baut zum Beispiel die Kommune selber um. Und wenn die Kommune, und solche Diskussionen kennen wir auch, dann sagt, okay, du willst von mir, dass deine Haltestelle barrierefrei ausbaut und das förderst du mir. Der Ausbau kostet mich in diesem Fall 50.000 Euro, dann kriege ich von dir 30.000 Euro dazu. Wenn ich aber auf einen barrierefreien Ausbau verzichte, brauche ich nur 15.000 Euro ausgeben, dann lasse ich es halt. Das ist ein Schlupfloch, was wir im Moment noch ein bisschen haben und wo man dagegen steuern muss, wo man die auch mitnehmen muss, warum das auch für sie wichtig ist und so weiter. Aber einen direkten Hebel haben wir eigentlich nur über den Aufgabenträger. Der Aufgabenträger kann das über die Nahverkehrspläne wieder ein Stück weit festschreiben, aber er kann die Kommune eigentlich nicht direkt in die Pflicht nehmen. Da ist noch so eine gewisse Lücke. Dann haben wir natürlich ein Problem, was nachher jetzt die Mittelverteilung angeht. Also wenn wir sagen, wir wollen über Förderung steuern, dass der barrierefreie Ausbau im Fluss kommt. Und nun haben wir eine Gemeinde, die hat womöglich nachher nach unserer Prioritätenliste alles mehr oder weniger unwichtigere Haltestellen. Es gibt wichtigere in der Nachbargemeinde. Sagt man dann der, ihr dürft dann gar nicht ausbauen. Erstmal kommt die andere dran. Geht politisch dann auch wieder nicht so richtig. Ne? Da muss man wieder gucken, wie verteilt man die Gelder ein bisschen demokratisch an alle. Also wenn eine Gemeinde schon mal sich engagieren will, kann man der nicht unbedingt sagen, nee, also du kriegst gar kein Geld. Also es ist zumindest schwierig zu vermitteln. Das sind auch so Dinge, dann sagte ich ja schon, die Finanzen sind knapp, also die Kommunen haben nicht mehr Geld bekommen. Wir reden über Umverteilung, aber es gibt noch zwei weitere Probleme dabei. Die Sachen werden auch teurer. Sie werden einfach deshalb teurer, weil es mehr Nachfrage gibt. Das ist nun mal das Prinzip unseres Marktes. Versuchen Sie mal, also in Hamburg ist heute ganz, ganz viel gebaut. Wir versuchen heute mal Baufirmen zu kriegen und die Bahn kann da auch ihr Leid darüber klagen, dass wenn sie jetzt Ausschreibungen macht für irgendwelche Infrastrukturmaßnahmen, dass das deutlich teurer geworden ist in den letzten Monaten. Einfach, weil es nicht mehr so viele Mitbewerber gibt, weil keine Kapazitäten mehr da sind. Das heißt, je kleiner der Markt, desto mehr Geld kann ich auch dafür nehmen. Und auch selbst wenn wir das ganze Geld hätten, um bis 2022 barrierefrei alles herzurichten, hätten wir A, nicht die Manpower, das umzusetzen, weder in der Planung, um das zu begleiten, noch bei den ausführenden Firmen. Und, da muss man auch immer dran denken, wir reden vom ÖPNV. Der ÖPNV ist ein sensibles Wesen mit vielen Anschlüssen, mit vielen Verbindungen. Man kann auch nicht beliebige viele Baustellen verkraften. Also auch das gilt es zu berücksichtigen. Wir können nicht überall butteln, dann kommen unsere Busse nur noch zu spät und die Leute sind nur noch genervt. Also auch das muss man unter einen Hut kriegen. Also wir sehen, was für eine große Herausforderung das ist. Über die Entwicklung haben wir ja schon gesprochen. Also auch zu gucken, wo geht der Markt jetzt eigentlich hin? Was gibt es für neue Lösungen? Ich persönlich sage Ihnen ganz offen, mir hat es gefallen, dass das ja gesagt worden ist. Man muss sich barrierefrei auch ohne Technik bewegen können, finde ich auch. Deswegen brauchen wir eine klare Raumstruktur. Wir brauchen taktile Bodenelemente und so weiter. Aber ich sage auch, bestimmte Dinge, die heute als barrierefrei gefordert werden, glaube ich, wird man nur mit dem Smartphone oder mit einer technischen Hilfe erreichen, weil der andere Aufwand einfach absolut unverhältnismäßig ist. Und der Trend geht dahin. Ich bin selber kein Handyfreund, ich mag die Dinge eigentlich überhaupt nicht. Bin nun auch beruflich so gezwungen. Ich nutze das eigentlich meistens immer noch so, wie früher Oma, die Oma, mit so, wenn sie in die Telefonzelle geht, macht es ganz gezielt an und auch wieder gezielt aus. Aber der Weg geht dahin. Die Branche diskutiert, das können Sie auch verfolgen, darüber, Fahrscheinverkauf in der Zukunft nur noch über Smartphone zu machen und Fahrscheinautomaten so gut wie ganz abzuschaffen. Der Trend ist nicht aufzuhalten. Und jetzt noch eine Frage an Sie, um Sie noch mal so ein bisschen geistig zu ermuntern zum Ende, falls ich Sie ermüdet haben sollte. Wer kann mir sagen, was 2006 die meistbenutzte Apps bei den Fußballfans war, um die Ergebnisse der Europameisterschaft, Weltmeisterschaft abzurufen? Welche App war das?
Gab's noch keine.
Ja, die sind besser als die meisten anderen. Meistens kriegt man hier irgendwie NDR oder Sportschau oder sonst wie. Es gab 2006 noch gar keine App. Und jetzt überlegen wir, das ist 11 Jahre her. Können Sie sich heute eine Welt ohne App vorstellen, wenn Sie mal gucken, was heute alles über App gemacht wird? Und was, das waren elf Jahre, dieser rasante Entwicklungsprozess. Das muss man sich verdeutlichen. Und wir haben jetzt noch 6 Jahre PBFG vor uns, bis wir uns festlegen. Kein Mensch kann wissen, was wir in 6 Jahren können oder nicht können. Und das ist eine riesige, riesige Herausforderung, ein riesiges Problem an der Stelle.
Vielen Dank, lieber Herr Tamm. Wir wollen mal versuchen mit einer Rednerliste. Ja, erstmal Beifall. So kurz vor der Mittagspause nochmal Arme hoch für die, die jetzt hier nochmal eine Frage stellen wollen.
Fangen wir in der ersten Reihe vielleicht an und hier vorne. Achso.
Frau Grunewald zählt und schreibt den Namen.
Alles klar.
Wollen Sie das Mikro mitnehmen?
Erster gemeldet. Ich habe Frau Roman als Erster gesehen. Ladies first. Ja. Und dann würde ich zu Herrn Hermann gehen. Und dann bin ich hier vorne drauf.
Ja, gut. So, ich habe mal eine Frage. Und zwar, Sie haben gesagt, 3 oder mehrere Teile in Niedersachsen. Können Sie uns mal die Gebiete in Niedersachsen nennen?
Die Kreise?
Ja.
Ja, das ist also Kreis Harburg, Kreis Lüneburg und Kreis Stade.
Okay, gut. Gibt es denn bei Ihnen auch einen Fahrgastbeirat?
Ja, den gibt es bei uns auch.
Also wo auch die Verbände drin sind und auch Bürgerinnen und Bürger?
Ja.
Ah, gut, alles klar. Ich hätte jetzt rübergehen können. Nee, Herr
Hermann. Ja. Jetzt, danke schön, dass auch jetzt die hintere Reihe mal Gelegenheit hat, Frage zu stellen. Das war heute Morgen noch gar nicht der Fall, weil immer vorne angefangen wurde. Meine Frage, die sich jetzt bezieht, ist, was Sie gesagt haben, und das fiel mir auch schon in NRW auf, wo ich immer sehr hellhörig wäre, das ist diese Fahrgastaufkommen. Das heißt, ob für einen Ausbau der Barrierefreiheit die numerische Zahl von Fahrgästen, da wird man im ersten Moment sagen, ja, ist ja klar. Aber wenn es so ist, heißt das ja, dieses ganze Gesetz ist für den ländlichen Raum überhaupt nicht greifbar, sondern gilt nicht. Sondern jeder im ländlichen Raum, wenn Sie keine Haltestelle finden, wo 1000 Fahrgäste am Tag einsteigen, wo die Kuh daneben dran steht. Das heißt, also letztendlich hätte man auch gleich reinschreiben können, ländlicher Raum ist ausgenommen.
Nein, da haben Sie mich mal falsch verstanden.
Ja,
das war
okay.
Ja auch nur ein Ausblick. Es geht darum, Kategorien zu bilden. Also alles, was quasi in diesen Abwägungsprozess einbezogen werden muss. Und eine von mehreren ist natürlich das Fahrgastaufkommen. Den kann man sich nicht verschließen. Auch vor dem Hintergrund nicht, dass, und das finde ich auch immer ein gutes Argument in der Vergangenheit, was man immer gesagt hat, Barrierefreiheit nützt allen. Also nützt es natürlich auch besonders viel, wo viele Menschen sind. So, das heißt aber nicht, dass es nicht andere Haltestellen auch umgebaut werden. Ich sagte ja vorhin, wir machen diese Erreichbarkeitsanalysen, wenn wir feststellen, bestimmte Orte sind nicht barrierefrei erreichbar, kann das ein sehr harter Fakt werden. Und dann heißt es, diese Haltestelle muss ausgebaut werden, auch wenn da nur 10 oder 12 Leute einsteigen. Das ist jetzt die Frage, wie wir es nachher gewichten. Also es geht nicht stur nach der Fahrgastzahl, sondern es ist ein Kriterium von mehreren. Also wenn wir jetzt 5 Kriterien haben und, sag ich mal, 10 Haltestellen sind bei 4 Kriterien gleich, dann könnte das 5. Kriterium sein, nachdem man es dann gewichtet. So ist das zu verstehen.
Sie haben richtigerweise gesagt, auch ein ganz großer Punkt ist die Schulung des Fahrpersonals. Das unterschreibe ich sofort, gerade im Bus- und Straßenbahnbereich und ich denke im Schienenverkehr auch. Aber Sie sagen ja auch, dass das Personenbeförderungsgesetz in erster Linie für Bus und Straßenbahn gilt. Frage 1, ist das auch Bestandteil der Ausschreibungen, dass diese Schulungen zu machen sind? Und zweitens, wird das auch überwacht, wie die Fahrer geschult werden? Also schaut man dann auch, dass die Standards, die in der Ausschreibung gefordert wurden an die Schulungen, dass die in der Praxis auch von den Busunternehmen oder so auch umgesetzt werden?
Also die Verkehrsunternehmen sind gesetzlich verpflichtet, gewisse Fortbildung für ihre Fahrer anzubieten. Und da ist auch festgelegt, dass sie was zur Barrierefreiheit sagen müssen. Und da gibt es auch entsprechende Anleitung, was da vermittelt werden soll. In so einem Arbeitskreis habe ich unter anderem auch mitgewirkt. Dann darf man davon nicht zu viel erwarten, weil diese Fahrerschulungen sind alle paar Jahre. Und die Zeit, die dem Thema Barrierefreiheit dazukommt, die ist nicht überwältigend. Es geht darum, einfach darüber hinaus die Unternehmen zu sensibilisieren und dafür zu gewinnen, mehr zu machen. Und ich kann Ihnen ein Beispiel aus Hamburg nennen. Wir haben in Hamburg den großen Hamburger Hauptbahnhof und unsere S-Bahnen haben lange Zeit oder viele unserer S-Bahn-Züge können halt nicht ansagen, ich bin der Zug in die Richtung. Das ist nicht automatisch, das können wir erst seit jüngerer Zeit. Und wir hatten immer das Problem, dass blinde und sehbehinderte Menschen zum Teil am Hauptbahnhof in die falschen Züge eingestiegen sind, weil an derselben Bahnsteigkante unterschiedliche Linien fahren. Da war das Personal angewiesen, das anzusagen. Haben sie nicht gemacht. Und dann ist verordnet worden, das einbestellt worden seitens der Verkehrsunternehmen, nicht? Und so hat alles nichts genützt. Der Durchbruch war dann, dass wir einen Kontakt hergestellt haben zu dem Blinden- und Sehbehindertenverein und Vertreter von der Hamburger Landesarbeitsgemeinschaft in diese Mitarbeiterschulung mit hineingegangen sind und dort auch mal die Situation geschildert haben, wie sie es erleben, was es für sie bedeutet, plötzlich einer vollkommen fremden Umgebung zu sein, aussteigen zu müssen, den Rückweg zu finden und so weiter. Und danach ist es deutlich besser geworden. Nicht perfekt, aber deutlich, deutlich besser. Und das ist genau den Weg, den wir in Hamburg immer wieder versuchen zu verfolgen. Nicht mit der Keule kommen, nicht sagen, hier gibt es ein Gesetz, das hast du zu erfüllen. Wir alle sind genervt. Auch als Privatbürger sind wir, glaube ich, von Verordnungen und Gesetzen nur genervt. Es geht darum, die Menschen in der Menschlichkeit zu packen und zu sagen, du machst was Sinnvolles. Das, was du da jetzt machst, deine Arbeitszeit, die du jetzt einsetzen kannst, die bringt jemand anderen wirklich eine Unterstützung. Und ja, das müssen sie vermitteln. Und deswegen müssen sie bei diesem Prozess nicht nur stur abarbeiten, Gesetze, sondern sie müssen ganz viel Wert auf Sensibilisierung legen. Mitnehmen, alle mitnehmen, erklären, 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 vermitteln, vermitteln, vermitteln und sich gemeinsam an den Tisch setzen.
Vielen Dank, Botschaft
und
auch ist angekommen. Ich würde sagen, noch zwei Wortmeldungen hatten wir noch. Herr Gläser und noch eine Dame. Und dann gibt es, glaube ich, Suppe oder ich weiß nicht, was es gibt.
Ja, ich bin ab und zu mal in Hamburg und da ist mir aufgefallen, dass zum Beispiel in Altona der Bahnhof ja neu gebaut wird und die Bodenindikatoren werden dort nicht nach DIN verlegt. Und ich habe da auch mal den HVV angeschrieben. Da haben die gesagt, ja, wir haben da unser eigenes System und so weiter. Und ich halte das für sehr problematisch, denn für uns sind ja Bodenindikatoren wie Verkehrszeichen und wir kommen ja auch nicht auf die Idee, auf engstem Raum, zum Beispiel in Altona, da hat man die Bahnrichtlinie, die REL 813, da werden also Bodenindikatoren nachverlegt, die weitestgehend mit der DIN übereinstimmt. Aber die Norm des HVV, ja, ich glaube, das ist die alte DIN 32.984 aus 2000. Und jetzt hat man praktisch statt der Rillenplatten nimmt man jetzt Rippen und Noppen kennt man gar nicht. Ne? Das sind also für uns vollkommen fremde Strukturen, wenn wir nicht aus Hamburg sind und ich halte das für sehr problematisch.
Ja, also Herr Gläser, ich wusste, ich kannte Sie irgendwoher, Sie haben nicht mit irgendjemandem telefoniert, Sie haben mit mir telefoniert.
Geschrieben.
Aber das ist ein schönes Beispiel, was Sie mir liefern. Und das gebe ich das mal zurück. Als wir damals vor der Entscheidung standen, wie wir eine Richtlinie für den Hamburger Verkehrsbund festlegen, wollten wir im Prinzip das machen, was die DIN jetzt umgesetzt hat. Und damals gab es, das war noch zu Zeiten von Herrn König, riesige Widerstände. Ihr dürft die Leute nicht auf die Bahnsteigkanten zuführen und. Und wir mussten uns dann eine eigene Lösung ausdenken, weil uns parallel durch die örtlichen Behindertenverbände signalisiert worden sind, dass wir brauchen eine Hilfe, um sicher die Bahnsteigkante zu erreichen. Dann haben wir uns mit der Universität zusammengetan, haben richtige Forschung betrieben, mit Feldversuchen gefilmt und so weiter. Ich würde sagen, da steckt zum Teil mehr Forschung hinter als bei vielen anderen Richtlinien. Und haben uns dann für ein System entschieden und das mit den Verkehrsunternehmen abgestimmt. Und das ist seither stringent umgesetzt worden. Als dann die neue DIN herauskam, standen wir vor dem Problem, 50% unseres Netzes war einheitlich gestaltet und wir hätten jetzt einen kompletten Systembruch wieder machen müssen. Wir hätten umschwenken müssen. Das heißt, und das zu einem Zeitpunkt, wo die Politik entschieden hat, dass sie ganz viel Geld ausgibt, um jetzt den Rest fertig zu machen. Und da haben wir Diskussionen, ich weiß, das ist nicht auf Gegenliebe gestoßen, uns entschieden, den S-Bahn-Bereich, ein in sich geschlossenes System, gestalten wir jetzt einheitlich. Ich glaube, so riesengroß, wenn man einmal das Hintergrundwissen hat, ist das Problem nicht, sich da zurechtzufinden. Und was man nicht außer Augen verlieren darf, klar kann ich dieses Argument ein Stück weit nachvollziehen, wenn ich aus Hamburg nach München fahre, möchte ich das gleiche System vorfinden. Aber 95% der Leute, die mit der S-Bahn fahren, fahren immer in demselben System. Und die haben uns auch gesagt, für uns ist es wichtig, dass ich genau weiß, wenn ich vom Hauptbahnhof zum Schlumpf fahre, finde ich dasselbe System vor. Und wenn ich zur Hallerstraße fahre, finde ich dasselbe System vor. Und nicht, ob ich es in München vorfinde. Und dem sind wir ein Stück weit gefolgt. Ja. Und wir sind jetzt bald in der glücklichen Situation, und das ist, glaube ich, fast einmalig bei alten Systemen. Wir sehen, unser System ist zum Teil über 100 Jahre alt, ein einheitliches System zu haben.
Vielen Dank. Ich würde die letzte Frage...
Haben wir sowieso nicht. Das ist nämlich, darf ich noch ein Wort dazu? Die Situation ist mir jetzt so nicht bewusst, was Sie jetzt genau meinen. Altona ist ja jetzt gerade erst umgebaut worden.
Vielleicht können Sie das auch in der Pause besprechen miteinander. Ich würde sagen, dir die letzte Frage noch bitte zulassen.
Und ich fasse mich ganz kurz. Und zwar möchte ich kurz eine Anmerkung zum Thema Sensibilisierung für ÖPNV-Fahrer und Personal was sagen. Ich bin beim Blinden- und Sehbehindertenverein in Südbaden als Rehabilitationslehrerin angestellt und wir haben das selbst in die Hand genommen, der Verein, und zwar bieten wir das ganz aktiv den Verkehrsbetrieben an für ganz Südbaden. Und es wird auch im Rahmen von der Fortbildung oder auch also kurz vor diesen Fahrprüfungen wird es auch in Anspruch genommen. Also Teil von den Inhalten ist, dass das Personal unter Simulationsbrille und Augenbinde quasi selbst in den Bus einsteigen muss. Genau, das war es auch.
Genau, das ist bei uns auch.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort für die Vorbereitung zum Mittagessen. Und wir sehen uns dann alle an dieser Stelle hier wieder. Pünktlich um 14 Uhr fährt die Bahn. Also sind Sie auch pünktlich.